Da ist eine große Platte mit Sauriertapsen mit versteinerten Spuren. Also wir haben hier Fußspuren und Handspuren. Wenn man genau guckt, ist es wie bei einer heutigen Fährte, wenn Sie in den Wald gehen. Es gibt einen Fußabdruck und oftmals davor oder daneben liegt der Handabdruck. Fuß und Hand, Fuß und Hand, Fuß
okay, und Hand. Woher wissen Sie, dass es ein Dinosaurier war und nicht einfach ein Hund?
Man hat bestimmte Merkmale und hier ist es so, es gibt ein bestimmtes, man nennt das dann auch Fersenpolster und dieses Fersenpolster, das stimmt überein mit der Fußform bestimmter Saurier, die damals gelebt haben. Auch die Zehenspitzen, die sind irgendwie so knubbelig, abgerundet, manchmal auch abgesetzt. Ist wie eine Art Detektivarbeit. Ich habe die Spuren und ich versuche herauszufinden, wer es war.
Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
Wie wäre es, wenn Steine reden könnten? Wenn sie uns erzählen würden, wer über sie gelaufen ist, wie früher das Wetter war und welche Pflanzen es etwa gab? Dann hätte Michael Buchwitz nichts zu tun, jedenfalls nur sehr, sehr wenig.
Denn Michael Buchwitz ist so eine Art Detektiv. Er sucht nach Steinen mit Spuren aus einer ewig vergangenen Zeit und er versucht, diese Spuren zu lesen.
Der Wissenschaftler arbeitet im Naturkundemuseum in Magdeburg. Dort liegen im Keller tonnenweise uralte Steine. Und wir dürfen sie ausnahmsweise einmal anschauen und erfahren, was sie uns zu erzählen haben. Zum Beispiel über den Klimawandel vor fast 300 Millionen Jahren.
In dieser Folge nehmen wir euch mit nach Magdeburg zu den sprechenden Steinen. Und das ist die erste von drei Podcast-Folgen zum Thema Klimawandel. Drei Museen mit drei verschiedenen Ausstellungen. Steine, Insekten, Vögel. Und wir fragen uns, lässt sich an allen etwas über die Veränderung des Klimas ablesen? Wir sind Björn Menzel und Pierre Gemlich und wünschen viel Spaß beim Lauschen.
Wir sind hier in der Präparationswerkstatt vom Naturkundemuseum in Magdeburg. Ich bin Jenny Buchholz, ich bin Studentin in Freiberg und ich schreibe gerade meine Masterarbeit und bearbeite hier Proben.
Jetzt sehe ich einen Tisch, da ist oben drüber ein Fotoapparat, darunter liegt ein Stein, daneben liegt noch eine Box. Was ist das?
Ich mache gerade Fotos von hübschen Stücken, die wir hier haben. Ja, ich dokumentiere das, was wir hier haben, was da für Spuren drauf sind und ich mache Fotos davon. Und ich male es auch auf die Folie ab, dass ich weiß, weil man auf den Fotos nicht immer ganz genau erkennen kann, was man sehen soll. Deshalb male ich es ab, dass ich genau weiß, was ich da eigentlich sehe.
Die Studentin sitzt an einem Tisch, der umgeben ist von Kisten. Darin liegen rote Steinplatten, die aus dem Mansfelder Land stammen. Die Wissenschaftler haben sie vor ein paar Jahren bei Ausgrabungen freigelegt, gesäubert und in Magdeburg eingelagert, um sie genauestens zu untersuchen.
Ich umrande jetzt das Stück erstmal, dass ich weiß, welches es ist. Es kriegt auch noch eine Nummer. Und dann nehme ich die Folie weg und gucke, wo meine Spuren drauf sind.
Was könnten das für Spuren sein?
Das sind Arthropoden, also vor allem Insekten, die hier lang gelaufen sind. Also man sieht, das sind zwei Reihen. Man kann auch, wenn man genau hinguckt, sehen, dass das paarweise Füßchen sind, die hier lang gelaufen sind. Und das male ich jetzt ab.
Was Jenny Buchholz da auf ihrem Arbeitstisch hat, nennen Wissenschaftler Spurenfossilien. Sie stammen aus einer Phase der Erdgeschichte, die als mittleres Perm bezeichnet wird. Das ist rund 260 Millionen Jahre her. Damals bestand die Fundstelle aus weichem, feuchtem Boden, Ton und Sand zum Beispiel. Darauf ließen selbst Insekten ihre Abdrücke, die dann versteinerten.
Spurenfossilien generell sind da sehr spannend, weil wenn man zum Beispiel einen Dino-Knochen findet, dann sagt der Dino-Knochen nicht viel aus, wo der Dino langgelaufen ist oder was der gemacht hat oder so. Und Spurenfossilien sind da sehr praktisch, eben weil sie genau zeigen, wo Tiere langgelaufen sind oder wo sie gelebt haben. Ja, dadurch können wir halt Verhaltensweisen sehen und das ist schon ganz spannend.
Im Naturkundemuseum Magdeburg wird natürlich nicht nur im Keller geforscht. Das Museum zeigt ausgewählte Stücke in einer Ausstellung und steht für Gäste offen. Besucher können durch die Flora und Fauna von Sachsen-Anhalt in den verschiedenen Zeitepochen laufen. Unter den Highlights befinden sich ein Skelett, das wie ein Einhorn aussieht, und ein Riesenhirsch mit einem 4 Meter breiten Geweih. Das Museum hat täglich ab 10 Uhr geöffnet, außer montags. Und wer schon mal da ist, kann sich gleich noch das Kulturhistorische Museum Magdeburg anschauen. Das ist nämlich im selben Gebäude.
Wir bleiben allerdings noch etwas im Museumskeller und treffen dort Dr. Michael Buchwitz. Den habt ihr ganz am Anfang schon einmal gehört. Er ist Geowissenschaftler und kümmert sich hier im Haus um alle gesammelten Steine und Fossilien. Diese Steine müssen vorher erst einmal gefunden und dann Schicht für Schicht geborgen werden.
Klar, man muss das also aufspalten. Wenn man also eine Schicht hat, einen Fundhorizont hat, wo man Spurenfossilien drin hat, dann dauert das ein Weilchen, ehe man den abgebaut hat, erkundet hat, dokumentiert hat. So ähnlich wie das auch bei einer archäologischen Grabung ist, da ist es auch so, man gräbt ja auch Schicht für Schicht. Man hat die Abbaufläche untergliedert in einzelne, ich sag mal, Quadrate oder Planquadrate, gräbt immer eine Schicht runter und dokumentiert immer das, was man dort in diesem entsprechenden Planquadrat findet. Und wir versuchen manchmal größere Flächen als Mosaik zu erhalten, sodass man dann auch eine größere Platte wieder zusammensetzen kann. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt verstehen will, dieses Verhalten oder manchmal auch, wie stehen Spuren in Beziehung zueinander, dann ist es besser, man hat eine große Fläche mit vielen Spuren drauf, als bloß diese kleinen Bruchstücke. Und das ist also auch ein Teil der Präparationsarbeit, dass man denn das Material mitnimmt und das dann so aufhebt und dokumentiert, dass dann später der Präparator dort auch wieder eine größere Fläche draus zusammensetzen kann.
Im Prinzip haben die Wissenschaftler dann ein großes Puzzle aus Steinplatten, auf denen Spuren von Insekten, Sauriern und sogar Meerestieren zu sehen sind. Michael Buchwitz kramt in einer Kiste und zeigt uns eine dieser Platten.
Und ich muss mal gucken, ob wir ein schönes Stück haben. Ja, da müssen wir mal haben. Lass mal gucken, was wir hier haben. Und zwar ist es so, wenn man genau raufguckt, sieht man auf der Fläche immer solche runden, kreisförmigen Objekte. Und damit ist es wie so eine Art Mercedes-Stern. Manchmal auch ein Stern mit vier Ästen. Und das sind Süßwasserquallen. Also manchmal kann man auch Quallenabdrücke finden. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil Quallen bestehen ja zu 98% aus Wasser. Aber die sind manchmal auch auf den Flächen drauf. Hat damit zu tun, dass man kann sich das wie einer Pfütze vorstellen, den Spülsaum. Da trocknen die aus und das drückt sich quasi ab, bleibt ein ganz dünner organischer Film übrig. Da legt sich die nächste Tonschicht drüber und wenn man das dann spaltet, hat man tatsächlich ganz flach so einen Quallenabdruck.
Wir können uns kaum vorstellen, dass diese Tierspuren hunderte Millionen Jahre alt sein sollen und dass in diesem Wirrwarr von Abdrücken jemand auch noch irgendetwas erkennen kann. Für uns sieht das nur aus wie eine Raufasertapete. Geowissenschaftler wie Michael Buchwitz sehen darin allerdings noch mehr. Sie leiten daraus ab, welche Tiere damals gelebt haben, welche Lebensbedingungen deshalb herrschen mussten und wie das Klima war. Und genau deshalb haben wir uns ja mit dem Wissenschaftler hier im Keller verabredet.
Genau, das ist eine spannende Frage. In diesen Fundschichten gibt es ja sozusagen nicht nur die Lebewesen oder nicht nur die Fossilien. Es gibt ja auch sowas wie Klima- und Umweltanzeiger. Allein der Fakt, dass wir sozusagen rote Gesteine, in denen also diese versteinerten Tümpel, diese versteinerten Wasserflächen drin vorkommen, weist darauf hin, dass es eine bestimmte Klimabedingungen gibt. Sie können sich das so vorstellen, rote Gesteine heißt immer, dass diese Schichten, dass die sehr gut durchlüftet waren, dass es dort, man sagt, oxidierende Verhältnisse hat. Deshalb hat man diesen Rostfarbton. Und das weist einem darauf hin, dass wir also einen relativ warmen und trockenen Lebensraum hatten. Und das ist ganz interessant, also schon allein diese Sedimentfarbe sagt einem was über diesen Bildungsraum aus und da gibt es natürlich weitere Kriterien. Wir haben Trockenrisshorizonte, das sehen wir hier beispielsweise auf so einer Fläche. Trockenrissflächen heißt also, da hat mal Wasser gestanden, die ist ausgetrocknet, die Fläche, dann hat sich die nächste Sedimentschicht oben drüber gelegt. Wäre das jetzt mit viel Vegetation bewachsen, dann würde dieser Trockenrisshorizont sozusagen durch die Wurzeln und durch die Pflanzen ausgelöscht werden, der wäre gar nicht mehr da. Und was jetzt hier spannend ist an diesen Fundschichten der Saurierspuren und auch der Insektenspuren ist, da findet also gerade ein Klimawandel statt. Wir kommen aus einem feuchten Lebensraum in den trockenen Lebensraum. Und das ist das, was man also auch über diese Spuren dokumentieren kann.
Klimawandel, das bestätigt er uns mit seiner Erklärung, gab es also schon damals.
Und das ist im Prinzip ein Teil dieser größeren Story. Wir versuchen also nicht nur einzelne Fundstellen zu beschreiben und rauszufinden, wo die irgendwie reingehören, sondern wir versuchen sozusagen auch diesen Lebensraumwandel im großen Maßstab halt nachzuvollziehen. Also das Klima wandelt sich ständig, ist ja nicht konstant. Es gab immer Wechsel zwischen wärmeren und kälteren Phasen, zwischen feuchteren und trockeneren Phasen. Es gibt ja verschiedene Motoren für den Klimawandel und ein Motor ist immer die Plattentektonik gewesen. Das heißt, mit der Plattentektonik ändern sich die Kontinent-Meer-Konstellationen und das heißt, ein bestimmter Austausch zwischen den höheren und niederen Breiten findet statt, beispielsweise Wärmeaustausch. Daher hat sich auch immer permanent das Klima gewandelt. Nur, dass dieser Wandel halt sehr langsam stattfindet. Wir sprechen hier von Zehntausenden bis Millionen, bis mehreren Millionen Jahren, in denen sich das Klima wandelt.
Ist der Klimawandel damals, den Sie hier ja auch nachweisen, dann in den Gesteinen mit dem heutigen vergleichbar, den wir diskutieren?
Wenn wir über den heutigen Klimawandel sprechen, dann sprechen wir besonders über den anthropogenen oder über den vom Menschen verursachten Klimawandel. Und der findet halt viel, viel schneller statt. So kann man sich das in etwa vorstellen. Also ein extremer Klimawandel war beispielsweise der Übergang von der letzten Kaltzeit zur Nacheiszeit. Da fand das auch innerhalb von Jahrhunderten, Jahrtausenden, hat sich die Jahresmitteltemperatur global um mehrere Grad Celsius erhöht. Also sprich, das war auch schon extrem aus einer Phase, wo es deutlich kälter war als heute, zu den Bedingungen, wie sie lange Zeit bis in vorindustrielle Zeit geherrscht haben. Also da fand schon mal ein kräftiger Umschwung statt. Und dann kam es immer mal zu kleineren Schwankungen und jetzt erleben wir wieder einen relativ extremen oder relativ deutlichen klimatischen Umschwung und aber noch in kürzerer Zeit, als er damals das letzte Mal passiert ist, als wir diesen Übergang hatten von der letzten Kaltzeit in die Nacheiszeit.
Übrigens können Wissenschaftler nicht nur an den versteinerten Fossilien das Klima von früher ablesen, sondern manchmal auch an den Steinen selbst. Michael Buchwitz führt uns dazu in den Hof des Museums und zeigt uns einen Findling aus Mammendorf in der Börde. Die Oberfläche vom Stein ist wellig. Das deutet darauf hin, dass dort einmal Wasser war. An anderer Stelle haben die Findlinge Pockenmarken, die Spuren von Regentropfen. Also versteinertes Wasser, sagt Michael Buchwitz.
Für ihn ist nicht nur das Klima ein Thema und der Klimawandel im Vergleich zu früheren Zeiten. Da gibt es noch etwas.
Wir haben auch davon abgesehen auch andere Prozesse, die genauso gravierend sind oder noch gravierender sind. Für die Paläontologen spielt besonders der Wechsel in der Biodiversität, also sprich der Artenverlust, eine besondere Rolle. Das heißt, wir haben nicht nur den Klimawandel, sondern wir haben ja den Menschen, der quasi als allesfressender Endkonsument wandelt, der alle möglichen Ökosysteme um, drängt sozusagen Tiere zurück, nimmt Ressourcen in Anspruch. Das wirkt sich aber dann nicht nur auf das Klima aus, sondern wir haben Lebewesen, die aussterben, Arten, die aussterben. Das ist ein relativ großes Problem, weil beim Klimawandel, da kann man argumentieren, wenn sich beispielsweise die Gase in der Atmosphäre ändern, dann wird es halt irgendwann wieder kälter. Kann man theoretisch rückgängig machen oder das kann sich wieder ändern. Beim Artenverlust ist es so eine Art, die einmal ausgestorben ist, da kennt man noch keine Technik, wie die wieder zurückkommt. Die ist dann nicht mehr da. Meistens, wenn die verschwunden ist, sind auch die Lebensbedingungen, unter denen die mal gelebt hat oder überleben konnte, auch verschwunden. Das heißt, das ist sozusagen ein Verlust, der ist dann dauerhaft. Und wir wissen, wie lange es dauert, dass sich neue Arten bilden, mehrere Millionen Jahre.
Wer mehr über das Thema erfahren möchte, macht es wie wir und geht durch die Ausstellung. Der Wissenschaftler bietet für Jugendliche auch eine Arbeitsgemeinschaft an. Mit der geht er sogar zur originalen Fundstelle, dem Steinbruch in Mammendorf. Dort schlagen die Jugendlichen selber Steine für die Forschung im Museum frei.
Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt und hat fast 250.000 Einwohner. Deswegen gibt es neben dem Naturkundemuseum noch viele weitere Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Besuchern empfehlen wir auf jeden Fall eine Besichtigung von Dom, Domplatz und Hundertwasserhaus. Aber auch das Otto-von-Guericke-Museum mit dem berühmten Halbkugelversuch oder das erst vor wenigen Jahren eröffnete Ottonianum sind einen Besuch wert. Ein besonderer Tipp sind die Promenaden an der Elbe und die Elbtreppe am Ufer des Flusses.
Im Magdeburger Naturkundemuseum haben wir erfahren, Steine können ja doch reden. Es braucht nur jemanden, der ihre Sprache versteht. Dann erzählen sie uns viel von früher, aber auch etwas über die Zeit heute.
Mit Jenny Buchholz und Michael Buchwitz haben wir zwei Forschende treffen können, die die Steine verstehen. In der nächsten Folge sind wir in Dessau, wieder in einem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte. Und dort treffen wir jemanden, der Insekten versteht.
Wir sind gespannt, was die kleinen Tierchen uns zu erzählen haben. Diesen Podcast könnt ihr übrigens liken und abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
Museumslauschen. Der Museumspodcast ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen. Diese Folge wurde von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Ermöglicht wird die Umsetzung der Podcast-Reihe mit freundlicher Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt.